Angst und situationsbezogenes Denken. Arabisch 1, sorgenvolles Denken ist eine zerstörende Macht. Eine destruktive Macht. Verzagtheit und Entmutigung können einen so unter Druck setzen, dass man sogar zu Depressionen neigt. Dunkle, trübe Grübeleien bringen nicht selten Angstzustände. Sorgen verzerren jede realistische Sicht. Man sieht die Wirklichkeit nicht mehr objektiv, sondern verzerrt. Das ist ja ähnlich wie mit der Angst. Die Angst verzerrt die Wirklichkeit. Neid, Bitterkeit, Eifersucht vergiften die zwischenmenschlichen Beziehungen. Vorurteile. An sich ist Vorurteil wie das Wort Resignation und Enttäuschung ein positives Wort. Es ist kein Endurteil. Es ist ein Urteil, das ich revidieren kann, ein Vorurteil. Bei uns ist es aber meistens manifestiert, endgültig, ein Vorurteil. Vorurteile verhindern das freie, unbekümmerte sich begegnen. Wie viel Kommunikation wird gestört durch endgültige Vorurteile? Dabei sollte Offenheit die Basis sein. Es bleiben auch nicht wenige in einer Überzeugung über sich selbst stecken, die nicht der Wirklichkeit entspricht. Man hat eine Meinung, man taxiert sich selbst und diese Meinung über einen selbst entspricht nicht der Wirklichkeit. Einige der häufigsten negativen Gedankenfolgen, die uns begegnen und die Sie vielleicht auch bei sich oder im seelsorgerlichen Umgang mit anderen, bei anderen entdecken, möchte ich jetzt nennen. 2.1. Das Alles- oder Nichts-Denken, die übertriebene Verallgemeinerung. Das Alles- oder Nichts-Denken und die übertriebene Verallgemeinerung. Das sind also Menschen, die nur schwarz-weiß denken und sehen. Man hat einmal versagt, wurde einmal den Erwartungen, die an einen gerichtet wurden oder die man selbst an sich stellte, nicht gerecht. Und jetzt wird man ständig von Selbstzweifeln gequält. Was man auch tut, genügt nicht mehr den Ansprüchen. Man hält sich selbst für einen Versager. Es mag ja wirklich zutreffen, dass da eine Planung, eine Aktion schiefgelaufen ist. Es ist aber nicht richtig jetzt, daraus die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, ich bin eine Null. Jesaja 43. Ich bin eine Niete. Ich tue mit solchem Denken meiner eigenen Persönlichkeit weh, ich demütige mich selbst. Das ist aber nicht in Gottes Absicht. Ich verletze mich selbst. Hier liegt nicht selten Anlass für eine verkrampfte Jesus-Nachfolge. Oder man hat eine schlechte Erfahrung gemacht. Ein Mädchen hat bei einem Rendezvous eine Absage bekommen. Oder ein junger Mann bei einer ersten brieflichen Kontaktaufnahme auch eine Absage bekommen. Oder man hat sich zum so und so vielten Mal bei einem Arbeitsplatz vorgestellt und wieder eine Absage bekommen und zieht nun daraus die Konsequenz und sagt, mit mir wird sich nie ein junger Mann, mit mir wird sich nie ein junges Mädchen je verbinden. Ich werde nie, das ist dieser Ausdruck, diese Spannung, dass daraus ein Nie wird. Ich werde nie einen Arbeitsplatz bekommen. Das sind übertriebene Verallgemeinerungen, die kaputt machen. 2.2. Die falsche Brille. Die automatischen Abwertungen und die voreiligen Schlussfolgerungen. Noch einmal. Die falsche Brille, die automatischen Abwertungen und die voreiligen Schlussfolgerungen. Es gibt Menschen, die erleben den negativen Teil einer Situation so prägend, dass sie sich nur noch bei den negativen Erfahrungen aufhalten. Es ist so, als trügen sie eine Brille, die nur das Negative durch die Schaufenster in Herz und Seele hineindringen ließe. Eine Brille, die nur das Negative sichtbar macht. Und so leben sie sich in eine Lebenshaltung hinein, die nur negativ folgert. Wie mancher Christ, und das bekomme ich auch oder bekommen wir auch schriftlich geliefert, stuft sich selbst ein als Mensch zweiter Klasse, wertet sich automatisch ab, indem er denkt, alle anderen sehen besser aus, alle anderen haben bessere Gaben, alle anderen werden mehr geliebt als ich, alle anderen werden vorgezogen, alle anderen können sich viel besser ausdrücken als ich. Alle anderen haben einen besseren Vater gehabt, haben eine bessere Mutter gehabt, einen besseren Elternhaus. Alle anderen standen finanziell. Also diese ganze Palette. Aufgrund von voreiligen Schlussfolgerungen, ohne Überprüfung, folgert man, andere sehen auf mich herab. Andere haben was gegen mich. Oder man sieht im Blick auf die Zukunft nur Unheil. Aber alles ohne Begründung, kommend aus eigener Verunsicherung, eigenem Misstrauen, eigener, ja auch Unausgeglichenheit, was natürlich immer zusammenhängt mit der Biografie meines Lebens, mit meinem Geprägtsein, mit meinem Gottesbild, mit meinem Vaterbild, mit meinem Mutterbild, mit den Erwartungen, mit den Wünschen, die ich habe. Gewiss auch hängt es zusammen mit seelischen Verletzungen, mit Erfahrungen, die ich gemacht habe, die aber nicht verarbeitet worden sind, sondern wo ich ein Erlebnis einfach übertrage auf andere Menschen. Es ist ein, um es wieder in einem Satz zusammenzufassen, es ist oftmals ein Denken, das in Vermutungen gefangen ist. 2.3. Die Vergrößerung und die Verkleinerung. Nicht? Das Bild kommt her vom Fernglas. je nachdem, wie Sie durchs Fernglas schauen, wenn Sie das Fernglas umdrehen, dann wird das alles viel kleiner. Und wenn Sie es richtig sehen, dann wird es größer. Also Vergrößerung und Verkleinerung. Je nachdem, das hängt jetzt wieder mit dem Bild vom Standort zusammen, je nachdem, von welcher Seite aus ich eine Sache betrachte, bekommt sie für mich ihre Bedeutung. Und hier zeigt sich eben oft im seelsorgerlichen Gespräch, gerade im Hinblick auf eigene Unvollkommenheit, sieht man oft durch die Vergrößerungsseite. Da wird man dann noch kleiner. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Ich stecke auf. Denkt man dagegen über seine Stärken nach, kann es genauso passieren, je nachdem, wie meine innere Einstellung ist. Meine Stärken werden auch immer kleiner. Es kann aber auch passieren, so wie Aggression die Kehrseite der Depression ist, kann es natürlich passieren, dass ich, um mir in falscher Weise selbst Mut zu machen, in Hybris komme. Hybris heißt, ich übertreibe. Dass ich also meine Stärken aufbausche, obwohl da nichts dahinter ist. Das ist ein Luftballon. Und wenn eine Nadel kommt, also eine Krise, dann macht's Patsch. Beides ist nicht gut. Weder Übertreibung noch Untertreibung. Hochmut wie falsche Demut, beides taugt nichts. Weil es die Wirklichkeit verzerrt. Ich habe das ja schon so in diesem etwas saloppen Satz gesagt. Mir erscheint Letzteres, also Hochmut auf die Demut, noch gefährlicher zu sein. Weil das eine fast katastrophale Selbsteinschätzung ist. Mir wenigstens fällt es fürchterlich schwer, irgendwo einen Ansatzpunkt zu finden für ein konstruktives Gespräch. Diese Menschen sind oft aalglatt. Wenn Menschen hochmütig auf ihre Demut sind. Weil Gottes Wort widerspricht sich ja nicht. Und die argumentieren so gekonnt mit Worten, mit Bibelworten, und irgendwo ist dann der Clinch da. Bibelwort gegen Bibelwort. Das ist kein konstruktives Miteinanderarbeiten. Viertens, die Gefühlsurteile. Diese Not begegnet uns vor allen Dingen bei depressiven Menschen oder bei Menschen mit einem Hang zu einem schweren Gemüt. Man fühlt sich schuldig. Und schließt daraus, also muss ich etwas Schlimmes getan haben. Das Gefühl wird zum Beweismittel für die Richtigkeit negativer Gedanken. Das ist aber meine eigene, ureigenste Beweisführung. Nicht die Beweisführung der Realität. Mein Gefühl wird zum Beweismittel dafür, dass meine negativen Gedanken schon richtig sind. Dass also ein Mensch permanent, wenn es um Beziehungsschwierigkeiten geht, immer das Gefühl hat, es liegt an mir, ich habe mich falsch verhalten, ich bin schuld. Und weil sie ihre negativen Gefühle für Realität hält, lebt sie permanent in Selbstvorwürfen. Und die machen sie natürlich noch depressiver, statt das Gespräch zu suchen. Liebe Geschwister, wir müssen es lernen, miteinander zu sprechen. Und selbst wenn wir Kompetenzen haben, müssen wir lernen, zuzuhören. Und nicht aufgrund von Kompetenzen dürfen wir Gespräche abwürgen. Wir müssen uns bemühen, den anderen zu verstehen, warum er so im Augenblick reagiert, wie er reagiert. Sonst machen wir unseren Gesprächspartner auch nicht fähig für die seelsorgerliche Begegnung. Er übernimmt unser Muster, weil er merkt, da kommt man am besten durch. Das geht nicht. Das geht einfach nicht, wenn wir Menschen zurüsten wollen für seelsorgerliche Gesprächsführung. Oder fünftens, die Müsste-Erklärungen. Ich müsste dies tun, ich müsste das tun und das müsste ich auch noch tun und jenes müsste ich auch noch tun. Das ist eine Denkart, die muss Schuldgefühle produzieren. Das geht gar nicht anders. Das ist eine Denkart, die entmutigt, statt dass sie ermutigt. Ich muss nicht sein. Ich muss nicht sein. Ich kenne einen Teil dieser Leitsätze, die ich Ihnen rüberbringe, aus eigener Betroffenheit, aus eigenem Üben, aus eigenem Lernen, man kann da herauskommen. Ich kenne auch diese Situation von ich müsste dies. Ein kurzes Gebet hat mir ein Großstück weit geholfen, es aber nicht nur jetzt rational zu formulieren, sondern zu tun dann. Segne mein Tun und Lassen. Ich möchte tun, Herr, was ich zu tun habe, aber ich möchte nicht mehr tun, als du willst, dass in diesem Tag getan werden soll. Und weil du die letzte Verantwortung trägst, darf der so Betroffene auch lernen, schöpferische Pausen einzulegen. Ich ziehe daraus die Konsequenz, dass ich bei einer nächsten Abteilungsbesprechung auf diese Dinge hinweise. Dass ich sage, schaut oder sehen Sie, die und die Dinge sind warum, ich sage nicht warum, sondern ich setze das in Bindestrich, warum schiefgelaufen. Lassen Sie uns darüber ins Gespräch kommen, was könnten wir im Blick auf die Zukunft tun, dass wir aus dem lernen. Ich hole die anderen mit ran, damit ich nicht wieder als der komme, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern damit die anderen selbst sich Gedanken darüber machen, wie können wir, trotzdem entstehen wieder Fehler, aber wenn wir es uns im Team bewusst machen, was da gelaufen ist, und motivieren den anderen, er kann mit dazu beitragen, nicht ihm sagen, das ist eben das, was so gefährlich ist, wenn wir sagen, es ist aber deine Aufgabe, du hättest das, dann kriegt er eins drüber von mir und das ist nicht richtig. Dann ermutige ich ihn nicht, sondern ich entmutige ihn, sondern ich muss ihn herauskitzeln, ich muss ihn ermutigen, fordern und sagen, schaut, miteinander sind wir da, was ist hier möglich, wie können wir damit diese Sachen, wo wir dann am Ende vielleicht alle, weil wir betroffen sind, gemerkt haben, das war schiefgelaufen, dass wir das vermeiden können. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, im Bild das jetzt mal zu sagen, wie Sie es angedeutet haben. Für mich ist immer dieses Bild vom Zirkus mit diesen Stangen, wo die Teller drauf sind, die da immer in Bewegung gehalten werden. So sah ich eine Zeit lang meinen Dienst. Ich wetzte permanent rauf und runter wie der Schäferhund, damit die Teller da oben bleiben. Das ist nicht meine Aufgabe. Mir geht der Atem aus. sondern da müssen eben noch zwei, drei mit, wir teilen auf, damit die auch helfen, dass die Teller oben drauf, aber das muss man versuchen im Gespräch. Es kann die Situation geben, wo ich dann trotzdem sage, da muss man auch seine Leute dann irgendwo kennenlernen, wo ich dann sozusagen sage, dass einer sagt, ja, ich will die ersten drei Teller haben. Es könnte ja sein, dass man dann trotzdem aus irgendwelchen Gründen sagt, doch, die Teller müssen oben bleiben, aber nehmen Sie die nächsten drei bitte. Ich bin im Augenblick durch meine Position als stellvertretender Direktor des ERF International in einem so weltweiten Bereich, dass ich die Teller nicht mehr oben halten kann. Also muss ich tatsächlich versuchen, ich muss meinen Geschwistern zum Beispiel in der Schweiz, wo ich ja nur durch Telefonate zugestehen, sie werden in der Verantwortung vor Christus und im Blick auf das, was wir ausgemacht haben, ihrer Verantwortung nachkommen. Dass da trotzdem dort wie bei uns Dinge schieflaufen, dann muss ich, wo es schiefgelaufen ist, müssen wir einander entschuldigen, wir müssen erklären, wir müssen es vor den Herrn bringen, auch mit der Bitte vergib und müssen daraus lernen. Ja, gut, das ist ja das, was ich sage in dem Blick auf die Schweiz. Ich muss bereit werden, loszulassen. Denn das ist ja dieser Zusammenhang. Loslassen bringt auch eine gewisse Gelassenheit in mein Leben, aber sie hängt mit diesem Segne mein Tun und Lassen zusammen, dass ich die letzte Verantwortung an meinen Herrn abtrete, auch im Blick auf das auf einer anderen Ebene. Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich gedacht habe, mach selbst und mach's gleich selbst, dann ist es richtig gemacht. So dass ich wirklich lernen musste, in gewissen Bereichen auch von Führungsstruktur heißt es delegieren. Und dann auch die Finger draußen halten. Andere machen es anders, das heißt nicht, sie machen es falsch. Aber sie machen es anders als der Scherer, und da kriegt der Scherer hin und wieder Probleme. Aber sie machen es nicht falsch. Sie machen es anders. Oder es bleiben Dinge, das passiert natürlich auch, es bleiben Dinge liegen, von denen ich meine, sie müssten gemacht werden. Dann muss ich das Gespräch suchen und muss mir erklären lassen, warum hat man es nicht gemacht. Dann kann es passieren, dass ich einsichtig werde, dass die, weil ich nicht mehr dabei bin, im Detail besseren Durchblick haben, weil es geht ja auch weiter, als ich es habe, und dann muss ich mich korrigieren lassen. Dann komme nämlich ich auf den neuesten Stand, wo ich gedacht habe, die sind nicht auf dem neuesten Stand. Also es ist variabel, aber nicht meinen, das hilft mir, nicht meinen, wir würden in der, wir tragen Verantwortung. Aber wir dürfen nicht so weit kommen, als würden wir die letzte Verantwortung tragen. Wir tragen Verantwortung, ganz gewiss. Aber wir kämen ja gar nicht mehr zur Ruhe. Sie kennen die Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht wahr ist. Man erzählt sie auf jeden Fall, dass also einer der neu ernannten Bischöfe zum Papst gekommen ist und hat gesagt, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. Ich werde all dieser Verantwortung, die da neu auf mich gekommen sind, werde ich nicht mehr gerecht. Und es soll Papst Johannes der 23. gewesen sein, der dann gesagt hat, nimm dich nicht so wichtig. Ein hartes Wort. Ein hartes Wort. Und doch zugleich, wir schaffen es nicht. Ruhig werden, das Beste tun, mit bestem Gewissen delegieren. Wo Fehler sind, es wird auch Fehler geben, die man wahrscheinlich nicht ausmerzen kann. Dann bleibt uns der Weg zu dem, der uns Vergebung gibt. Aber wir dürfen weder da noch da vom Pferd fallen. Es gibt Leute, die ganz lässig dann delegieren. Das ist auch nicht okay. Da muss ich helfen, Verantwortungsgefühl zu stärken. Das ist die andere Seite. Die sagen, ach, der andere wird es schon machen. Richtig, aber jetzt kommt, da kommen wir nachher hin, jetzt kommen wir an die Grenze, wenn wir nur noch Gutes tun wollen, kommen wir nicht mehr zum Schlafen. Da hilft mir unser Herr. Da kommen seine Jünger verärgert, aggressiv und sagen, Meister, wo drückst du dich denn rum? Wo bist du denn? Alles wartet auf dich. Los, los! Und er sagt, nix, sehen Sie, wir gehen an den nächsten Ort. Also hier müssen wir, das ist das, wir müssen die Gesamtheit der Schrift, der Situationen sehen. Wir, was Sie eben angedeutet haben, finden wir einen Teil heute ganz stark unter jungen Menschen. Die leiden an der Weltsituation. Ein Leiden an der Weltsituation. Dass man nicht überspielen darf, also konkretisieren, ein Leiden darin, dass so viele Kinder sterben, ein Leiden an der ungerechten Verteilung der Güter, das sogar zu einem seelischen Leiden werden kann, weil sie nämlich merken, ich als Tropfen im Meer kann es nicht ändern und doch sehen sie die Ungerechtigkeit. Da muss man nun Acht geben, dass man dieses Seelische, das ist oftmals etwas stark Seelisches, nicht unbedingt Geistliches, dass man dieses seelische Gefälle versucht aufzuhalten. Da ist ein intensives Arbeiten mit solchen Menschen notwendig, um ihnen zu helfen, eine realistische Sicht. Nicht sie tragen die Verantwortung für die ganze Welt. Aber so leben sie, machen sich kaputt darunter. Gehört viel Weisheit dazu, weil man, das ist so ähnlich, wie wenn jemand ja, in einer Psychose rutscht oder eine Altersparanoia hat. Ich muss den Menschen ernst nehmen. Wenn der sich verfolgt, wenn der sich beschossen, wenn der sich abgehört, wenn der sich bestohlen fühlt, muss ich ihn ernst nehmen, weil er erlebt es ja subjektiv, auch wenn ich tausendmal weiß, das ist nicht wahr. Ich muss ihn ernst nehmen, sonst geht auch die Brücke dieses Vertrauens verloren. Ich muss ihm sagen, jawohl, sie fühlen das so, sie erleben das so. Und wenn ich ein Stückchen ihn kennengelernt habe, setze ich das dann dazu. Aber in der Wirklichkeit ist es nicht so. Aber ich vertraue ihnen, ich nehme ihnen das ab, dass sie das so erleben. Dann bleibt Spannung und es bleibt auch die Brücke. Deswegen ist dies der Versuch einer Ausgewogenheit. Ich muss nicht sein. Ich will es nochmal anders formulieren. Es zeigt uns etwas von der unbedingten Notwendigkeit, Jesus als Heiland und Herrn zu haben. Da wird etwas dahinter offenbar. Weil ich eben dem Anspruch meines Herrn, wenn ihr alles getan habt, es gilt auch für Perfektionisten, da können sie also heil werden darin, wenn ihr alles getan habt, seid ihr unnütze Knechte. Du wirst also nie, es gibt nur einen Meister, bleibst immer Jünger. Aber und jetzt eben dieses andere, freu dich doch des Jüngerseins, dass du nicht Meister sein musst. Weil du kannst es ja gar nicht. Lass mich doch der Meister sein und genieße das Jüngersein. Du darfst immer lernender bleiben. Und sei mit Freude lernender, weil dein Leben bereichert wird. Mein nicht, du lernst für Eidlingen. Du lernst für dich. Auch nicht für den Lehrer oder für die Schule. Du lernst für dich. Für dein Leben, dass es reich wird. Das Dritte. Gottes Wort will in diesen Konflikten eine ganz konstruktive Hilfe sein, mit solchen negativen Gedankenfolgen besser zu Rande zu kommen. Ich möchte Sie jetzt noch einmal erinnern, ich sagte das ja, ich möchte Sie noch einmal erinnern an Jesaja 43, an diese ersten 5 Verse. Ich sagte ja bereits, ich wiederhole jetzt ein bisschen, ich sagte ja bereits, dieses Wort will uns diese 3 Worte einprägen, fürchte dich nicht, nicht als Appell, sondern als Zuspruch. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn ich bin der Herr, ich trage die letzte Verantwortung. Ich überschaue alles, ich habe den Durchblick und ich habe die Macht, die Dynamis im Himmel und auf Erden. Jetzt kommt schon die Spannung wieder und dass wir sagen, ja, da merke ich oft nichts davon. Und jetzt ist ein Geheimnis, und das ist wirklich ein Geheimnis, und das kommt in Verbindung jetzt zu dem von heute Morgen. Wenn ich einschlage, wieder den Augenschein, in diese ausgestreckte Hand, dass er die Macht hat, mache ich Erfahrungen, dass er wirklich die Macht hat. Nicht die Angst, nicht das, was uns bedrängen will, nicht das, was uns in die Enge führt, soll uns bestimmen. Gott will der entscheidende Faktor sein. Gott will der entscheidende Macher sein, die Hauptperson. Ich bin der Herr. Ich umgebe dich von allen Seiten. Ich habe dich aus der Enge in die Weide geführt, weil ich dich erlöst habe. Und Jesu Wort, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, wenn da ein Punkt wäre. In der Welt habt ihr Angst, Schluss, dann wäre es katastrophal. Da kommt wieder das Wörtchen aber. Aber seid getrost. Ein Wendepunkt ist dieses Aber. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist mehr als die Angst. Da steht nicht, ich habe die Angst überwunden. Ich habe den Kosmos, das steht an im Griechischen. Die Welt, alles ist in meiner Hand. Ich bin der Pantokrator. Ich habe die Welt überwunden. Alles ist in meiner Hand. Deswegen zu der Andacht von heute Morgen, was wir üben müssen, ist Blickwechsel. Wir haben uns einmal für Jesus grundsätzlich entschieden. Und auf dieser Grundsatzentscheidung haben wir täglich neue Detailentscheidungen zu treffen. Täglich neu, wir haben mal einen radikalen Blickwechsel vollzogen. Und wir haben täglich neu im Vollzug von Liebe und Gehorsam wieder Blickwechsel zu vollziehen. Dabei ist es nüchtern und gut und ehrlich und aufrichtig, wenn wir akzeptieren, nicht nur eingestehen, sondern auch uns zugestehen. Wir leben in einer Welt mit Ängsten. Auch ein Jünger Jesu lebt mit Ängsten. Wer der sich nicht zugesteht, wird krank. Mitten in der Angst aber bist du da, sagt schon der Psalmist. Und es gibt sogar solche Wegführungen, die man überhaupt nicht versteht. Überhaupt nicht. Die einem vielleicht so bedrängen und die Enge und Bedrängnis bringen wollen, dass man nach Luft schnappt, auch geistlich. Und doch heißt es, du bist da, du willst mich aus der Enge wieder in die Weide führen. Und jetzt hängt es damit zusammen, worauf konzentriere ich meine Gedanken? Auf das, was mich bannen will, auf das, was mich ängsten will, auf das, was mich fertig machen will, oder richte ich meinen Blick auf den, der sagt, mir ist alle Dynamis gegeben, alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Herr, zu dir ist meine Zuflucht. Auf dich schaue ich. Aber der Herr ist immer noch größer, gleich welche Wellen auf mich zurollen. Unsere Hilfe liegt dann in dem, fürchte dich nicht. Ich bin's, sei getrost, ich bin der Herr. Dieser Blickwechsel als Stichwort einfach, so wie das Aber, nehmen Sie so ein Wort als Gelände, als Stichwort mit, für viele, viele Assoziationen, mitten im Alltag, sagen Sie sich dann, Scherer, Blickwechsel. Sprechen Sie mit Ihrer Seele, wie der Beter vom Psalm 103. Lob den Herrn, meine Seele, wird Gott nie angesprochen. Im Psalm 103. Sein Selbstgespräch. Dass Sie sagen, Blickwechsel. Du schaust in eine falsche Richtung. Das wird nicht automatisch gelingen. Jetzt müsste ich fast mit Paulus sagen, lassen Sie sich dessen nicht verdrießen, dass ich immer einerlei sage. Sie müssen es üben. Sie müssen es praktizieren. Sie müssen es einüben. Dann kommen die Erfahrungen dazu. Es ist ein Lernprozess. Nachfolge Jesu ist Prozess, Bewegung. Nachfolge ist nichts Statisches. Das heißt also, schauen Sie, das ist schon etwas so Befreiendes. Ich darf Ängste haben. Wenn ich mir eingestehe und zugestehe, Mensch, ich darf Angst haben, dann verliert oft die Angst schon ein Stück von ihrer Bedrängnis. Sei getrost, du darfst Angst haben, aber sei doch getrost. Ich bin doch der Herr, halt dich zu mir, blick auf mich. Es geht also darum, zu lernen, nicht primär situationsbezogen zu denken, sondern verheißungsbezogen, auf Gottes Zusagen orientiert zu denken, wo wir das üben, erfahren wir immer wieder den Durchbruch aus der Enge in die Weite. Wie Gott unser Lebensbereich verschiedenster Art weitet. Falls auch Sie mit Ängsten zu kämpfen haben, in Ihrem Arbeitsunterlagen finden Sie in diesem Fragebogen zum Thema Angst fast eine ganze Seite. Die habe ich bewusst oder haben wir bewusst da eingebaut. Das kann Ihnen dann einmal ein Stück Hilfe sein, Ihren Standort selbst zu sehen, Hintergründe zu erkennen, vielleicht auch Hilfen, anders mit Ihren Ängsten umzugehen. Ich muss gucken, auf welcher Seite es ist. Haben Sie es gefunden? Auf Seite 3, 5, 2. Da geht es los. Weil man eben auch bei Ängsten sehen muss, die müssen nicht immer geistlich ihre Ursache haben. Ängste können auch in der Kreatürlichkeit meiner Person, sogar in einem Stück Erbgut, in einem mitgegebenen, ganz sensiblen, vegetativen Nervensystem oder in einem erschütternden Erleben ihre Ursache haben. Dass ich also, wie ich das mit dem Bild oft sagen will, dass ich meine Unschuld verloren habe, dass ein im Blick auf meine Seele, dass ein Ereignis so gravierend hineingegangen ist, dass ich mir jetzt, im Bild gesprochen, wo ich früher mir nie den Puls gefühlt habe, fühle ich mir permanent den Puls. Wo ich früher nie reflektiert habe, reflektiere ich jetzt immer. Ich bin vielleicht mal die Treppe runtergefallen. Jetzt, jedes Mal, wenn ich jetzt die Treppe runtergehe, sage ich, hoffentlich falle ich nicht gleich. Ich verunsichere mich also selbst. Früher bin ich selbstverständlich die Treppe runtergegangen, ohne zu reflektieren. Dass man vielleicht auch von daher Freiheiten gewinnt, wo man meint, oh, das sind geistliche Probleme, dass es gar keine geistlichen Probleme sind, sondern da ich beginnen muss, meinen Körper zu stählen, dass ich beginnen muss, was für meine Nerven zu tun, dass ich beginnen muss, vielleicht nicht nur ein Zimmer zu setzen, sondern auch Fahrrad zu fahren. Also all diese Dinge gehören irgendwo in unserer Gesamtpersönlichkeit dann zusammen. Das nur als so ein kleiner Exkurs. Beide Verhaltensweisen, Zweifel und Glaube, haben auf Dauer im gottvertrauenden Denken nicht Sitz und Stimme. Dass Zweifel und Glaube in unser Herz hineinkommt, ja. Aber auf Dauer haben Zweifel nicht Sitz und Stimme in unserem gottvertrauenden Denken. Sonst passiert das, was der Jakobusbrief sagt. Ein Zweifler wird zwiespältig. Ein Zweifler kann nicht erhörlich beten. Ein Zweifler hat ein geteiltes Herz. Er ist halbherzig. Und Zweifel hängt oft mit meinem Denken zusammen. Da steht ein Zwiespalt in mir. Und ein zwiespältiges Herz hat auch ein halbherziges Herz, hat keinen Frieden. Ich habe ja gestern gesehen, der ist hin und her gerissen und das ist keine Nachfolge. Dass es das phasenweise gibt, ja, dazu müssen wir stehen. Das ist auch ein Stück Wachstumsprozess. Wer es nicht hat, Krisen sind reife Zeiten. Nicht nur, man kann auch zusammenschreiben, reife Zeiten. Richtig, 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 richtig. Ich würde, weil sehr, wenn man so es auslegt mit solchen Sätzen, ja, viele verstehen es aber da nicht. Also ein kritisches Hinterfragen an der richtigen, auf jeden Fall, weil es auch zum Reifeprozess, nicht? Sonst falle ich gutgläubig auf viele, ja, vielen Dank, sonst falle ich gutgläubig auf vieles andere rein. Also im Grunde genommen, das, was im Refrain, ich glaube, Dora Rappert hat dieses Lied aus dem Englischen übersetzt, ich blicke voll Beugung und Staunen, wo es im Refrain dann heißt, mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesum allein. Und diese Spannung, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer deiner Gnade, ich lausche der Botschaft des Friedens, und dann der Entschluss, mein Wille gehört meinem Gott. Mit was ist mein Denken gefüllt? Lassen Sie mich ein paar Fragen loswerden, vielleicht als Hilfe für Sie. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Das ist die erste Frage. Wie gehe ich mit meinen Gedanken um? Wie gehe ich mit Schrifttum um? Wie gehe ich mit dem Bild um? Nicht nur Fernsehen, auch Magazine, Illustrierten, auch Kataloge. Auch Prospekte. Wie beschließe ich den Abend? Was sind meine letzten Gedanken? Ich möchte das auf einen Nenner bringen, der wieder sehr absolut klingt, aber der in sich eine tiefe Wahrheit hat. Wie ich den Abend beschließe, beginne ich den neuen Tag. Es klingt eine Ausschließlichkeit drin, das meine ich nicht. Also womit nähre ich meine letzten Gedanken? Wie ist das mit psychischer Hygiene am Ende eines Tages? Im Gespräch mit meinem Gott, im Blick auf Herz ausschütten, ausreden. Dort, wo des Tages Treiben Unordnung in mein Leben gebracht hat. Und eben noch einmal die Frage, wem räume ich, wenn der Tag zu Ende geht, Sitz und Stimmrecht als letztes ein? Dem negativen, destruktiven Angst oder dem gottvertrauenden Denken. Ein Mensch, der denkt, ich bin nichts, ich kann nichts, untergräbt, um das zu wiederholen, sein eigenes gottvertrauendes Denken und auch die ihm von Gott geschenkten Fähigkeiten. Ich möchte dem einen Satz gegenüberstellen, der aber vielleicht von mir doch korrigiert werden muss, weil es vielleicht schon wieder dann in falsche Erwartung geht. Wenn Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das heißt, nicht nur mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Das heißt auch, wie im Kontext dieses Satzes, ich vermag zu hungern. Ich vermag zu leiden. Ich vermag mit Defiziten zu leben. Ich vermag mit Ängsten zu leben. Ich vermag mit unerfüllten Wünschen zu leben. Es heißt, ich finde ein Ja zu dem, was ich bin. Und es kann zugleich heißen, ich finde ein Ja dazu, dass ich nicht bleiben muss, was ich bin. Ein Beispiel. Beispiele, die ich hier anführe, in Klammer gesetzt, sind also kein Beichtgeheimnisbruch, sondern alle Beispiele, die in Büchern oder Vorträgen oder Kassetten kommen. Man müsste fast denken, der Scherer sei schizophren. Aber man muss nicht schizophren sein. Ich habe auch Seelsorge in unserem Haus mit seinen 170 Leuten. Ich sitze aber auch in der Missionsleitung, wo Personalfragen entschieden werden. Wo über Kündigung und Anstellung entschieden wird. Es fließt in solche Gespräche kein Weichgespräch ein. Sie können sagen, der Scherer ist schizophren. Nein. Was mir unter dem Beichtsiegel anvertraut ist, hat in einer Personalfrage keinen Stellenwert. Ich tue mir manchmal weh dabei. Aber lassen Sie uns das ernst nehmen, sonst verlieren wir Vertrauen. Wir werden unglaubwürdig. Oder man muss den Mut finden und sagen, bitte Brüder, entbindet mich. Entweder die Brüder jetzt was sagen müssen oder der sich mir anvertraut hat, entbinde mich. Oder ich sage, bitte hab Verständnis, ich kann dazu nichts sagen, möchte nichts sagen. Ich möchte Ihnen ein anderes Beispiel noch nennen. Da ist ein Realschullehrer. Er kommt ins seelsorgerliche Gespräch. Er leidet darunter, das hängt mit dem Elternhaus zusammen, dass er es nicht geschafft hat, Gymnasiallehrer zu werden. Und all seine Unzufriedenheit bis hin zur Unfähigkeit, den Kindern das zu bieten, was er kann, hängen mit diesem inneren Konflikt zusammen. Und in stundenlangem Aufarbeiten, bis wir endlich an den Knackpunkt kommen, welches Erleben ihn so manipuliert hat, sein Leben. Als wir an den Knackpunkt kommen und darüber zu sprechen, da könnten die Weichen gestellt worden sein. Und er im Überlegen, im Beten sagt, jawohl, da ist es. Ich habe ein Bild durch andere, durch mich, das ich erreichen soll. Ich erreiche es nicht. Ich bin unzufrieden. Ich verliere die Kraft. Und in der Entscheidung vor dem Herrn, nicht permanent nachzujagen, ein Gymnasiallehrer zu werden, sondern ein guter Realschullehrer, erlebt dieser Mann Befreiung. Er nimmt seine Situation an, er will ein Guter, die Kräfte, die er vergeudet hat, um es jetzt mal so zu sagen, um diesem anderen Ziel nachzujagen, die kann er jetzt einsetzen, um hier gut seine Stelle auszufüllen. Man kann es auch sagen, wie ich schon erwähnt habe in diesen Tagen, gekonnt die zweite Geige spielen.
ist etwas viel Schöneres, als permanent sich ausstreckend die erste Geige zu spielen. Denn wenn zu dem, der erste Geige spielt, nicht jemand dazukommt, der harmonisch die zweite Geige spielt, kann dieses erste Geige spielen auf die Dauer einem wehtun. Sodass der, der die zweite Geige spielt, oftmals einen viel größeren seelsorgerlichen Anlass hat und eine dienende Funktion des Hinzubringens dem gegenüber, der die erste Geige spielt. Nur er muss in sich selbst gewiss werden, sich freuen dessen, dass er die zweite Geige spielen kann. Lasst uns doch nicht immer schielen in Nachbars Garten, sondern die Früchte erkennen im eigenen Garten, sich derer freuen, sie genießen. Nicht über dem Schielen über Nachbarsgarten fallen die eigenen faul vom Baum runter. Sie werden nicht verwertet. Minderwertigkeit lähmt unsere uns von Gott gegebene Schaffenskraft. Schauen Sie, auch das gehört vielleicht da und dort mal zu einem seelsorgerlichen Begleiten, dass wenn da ein Reisender ist, der also von Beruf Vertreter ist, dass er aufgrund dessen, dass er vielleicht irgendwo ein Stück Zwangsvorstellung hat, dass wenn er mit seinem Wagen unterwegs ist und er hört ein Polizeiauto, dass er meint, er hatte irgendwo einen Unfall verursacht, und er wird ja gelähmt dadurch in seiner ganzen Arbeit. Er ist ja auf sein Auto angewiesen und alles. Dass man dann sagt, ich fahre einen Tag mit Ihnen. Ich übernehme die Verantwortung für diesen Tag, für dieses Fahren. Wenn wir einem Polizeiauto begegnen, fahren Sie weiter. Ich übernehme die Verantwortung. Dass er sich einübt in ein vertrauendes Denken, wegkommt von seiner Minderwertigkeit, von seinen Ängsten, das geschieht oft erst nur durch ein Stück Verhaltenstherapie, verknüpft mit gottvertrauendem Denken. Beides braucht dieser Mensch. Dass er in der Konkretion der Seelsorge erlebt, dieses fürchte dich nicht. So wie ein anderer Mensch jetzt Verantwortung übernimmt, übernimmt auf weit höherer Ebene Gott Verantwortung. Ein konstruktives, menschliches, hilfreiches, erlebbares, spürbares, greifbares Handeln Gottes in seinem Leben, was sein Vertrauen, sein Gottesbild ändert. Es gibt also das, was ich schon einmal sagte, es gibt eine gottgewollte Selbstverwirklichung, dieses Galater 2,20. Ich lebe, doch nur nicht ich. Christus bestimmt mich, aber ich lebe. Er wirkt in mir, er gestaltet mein Leben. Es gibt einen Weg, und ich sage das ja, weil es manchmal vielleicht uns so einfach erscheint, ist es so schwer. Es gibt einen Weg, diese Minderwertigkeitsgefühle abzubauen, indem ich sage das mal jetzt so ganz salopp, indem ich Vitamin B zu mir nehme. Vitamin B im Sinne von Beziehungen, von heilen Beziehungen zu Gott. Dass ich dadurch mein gottvertrauendes Denken stärke, dass ich damit beginne, was wir schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, was Jesaja 43 steht, dass ich beginne, zur Kenntnis zu nehmen, für mich in Anspruch zu nehmen. Gott hat mich angenommen. Ich bin sein Kind. Er kennt mich. Er ist für mich. Er versteht mich. Er liebt mich. Er achtet mich wert als Persönlichkeit. Er hat mich begabt. Er hat mich bejaht. Er hat meinen Namen gerufen. Er weiß, wo ich wohne. Er hat gesagt, du bist mein. Aufzunehmen wie ein trockener Schwamm in unser gottvertrauendes Denken. Wenn Gott so Ja zu mir sagt, was gibt mir das Recht, zu mir Nein zu sagen? Deswegen ist es so notwendig, immer wieder Gedanken des Vertrauens, der Liebe, der Zuversicht, der Fürsorge Gottes zu pflegen. Meinen Sie nicht, wenn Sie eine Passage, Jahre Ihres Lebens, Ihr Denken mit negativen Gedanken gefüttert haben, mit destruktiven Gedanken gefüttert haben, dass das im Handumdrehen rum wäre, weg wäre, wenn Sie beginnen, Gott vertrauend zu denken? Das will auch eingeübt werden. Aber durch Tun, noch einmal, durch Tun, aus dem gottvertrauenden Denken will Tun kommen. Glaube will konkretisiert werden. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich will Ihnen noch zum Schluss ein paar praktische Hilfen geben, um mit negativen Gedanken besser fertig werden zu lernen. Erstens, lernen Sie, Ihre negativen Gedanken als negativ zu erkennen, bevor Ihre Gefühle davon bestimmt werden. Lernen Sie, Ihre negativen Gedanken als negativ erkennen, bevor Sie sich in Ihren Gefühlen eingenistet haben, bevor Ihre Gefühle davon bestimmt werden. Oder wenn Sie bereits negativ fühlen, überlegen Sie, was vorher in Ihren Gedankenabläufen vonstatten ging. Das kann auch zeitversetzt sein. Es kann also sein, dass erst am Nachmittag das Gefühl da ist, ich bin deprimiert, irgendwas schief. Dann fangen Sie an überlegen, was ist denn heute gelaufen? Was ist der Auslöser dafür? Zweitens. Schreiben Sie Ihre negativen Gedanken nieder. Schreiben Sie sie auf in einem Merkbuch oder Tagebuch. Sie halten damit fest, was sie zu innerst umtreibt. Damit wird das Unkontrollierte den negativen Gedanken ausgeliefert sein begrenzt. Also halten Sie negativen Gedanken fest, weil Sie damit festhalten, was sie umtreibt, damit gewinnen Sie ein Stück Kontrolle. Das Unkontrollierte wird begrenzt, weil Sie wissen, um was es jetzt geht. Drittens, sprechen Sie, Sie merken, wie das kommt, die Kommunikation. Die Kommunikation spielt für unser Reifen und Wachsen eine ganz wesentliche Rolle. Das Gespräch mit Gott ebenso wie das Gespräch untereinander. Und manchmal sogar das Gespräch mit meiner eigenen Seele. Sprechen Sie mit einem Menschen Ihres Vertrauens über diese niedergeschriebenen negativen Gedanken. In Klammer, bitte lasst uns das. Das ist für mich schon Beichte. Lasst uns das dann hüten. Im Herzen hüten, wenn es mich überfordert, an Christus abgeben. Oder wenn ich von vornherein weiß, ich bin überfordert, sagen, vertrau mir es nicht an. Ich kann es nicht für mich behalten. Durch den Gedankenaustausch mit einem seelsorgerlichen Menschen lernen wir, unsere Lebenslage objektiver zu sehen. Denken Sie jetzt an diese Gedankengänge von vorhin, die negatives Denken auslösen. Durch den Gedankenaustausch mit einem seelsorgerlichen Menschen lernen wir, unsere Lebenslage objektiver zu sehen, zu unterscheiden, was entspricht der Wirklichkeit und was nicht. Was sehe nur ich so? Oder was kann ich anders sehen? Was sehe ich so geprägt durch meine Biografie? Wo möchte ich, jetzt kommen diese ganzen Bilder, wo kann ich bereits Veränderung bringen, wenn ich nur etwas meinen Standpunkt wechsle, nicht mein Fundament verlasse, etwas meinen Standpunkt wechsle? Und noch viertens, kontrollieren Sie Ihre Gedanken und üben Sie bewusst willentlich einen Gedankenstopp. Ein Halt Ihrer Gedanken, das ist also viertens. Sobald Ihnen destruktive, negative Gedanken bewusst werden, Halt. Sonst laufen die ab, wie wenn da oben eine Kugel reinfällt. Das löst ein Raster ab, es geht durch. Stopp, Halt. Blocken, nicht verdrängen, das ist was anderes. Das Halt ist kein Verdrängen. Das Halt ist der erste Beginn einer bewussten Auseinandersetzung mit dem, was da meine Gefühle vergiften will. Nicht unsere Stimmungen, nicht unsere Gefühle prägen unsere Gedanken. Das Gegenteil ist der Fall. Unsere Gedanken sind es, die über unsere Stimmungen und Gefühle zu entscheiden haben. Anders ist das, wenn jemand krank ist. Das ist eine andere Sache. Wenn jemand depressiv ist oder so, das ist was anderes. Aber im Normalfall, unsere Gedanken sollen die Kontrolle haben über unsere Stimmungen und über unsere Gefühle. Ich will das noch mit einem Beispiel deutlich machen und dann aufhören. Wenn Sie jemanden verletzt hat, dann mögen Sie in der Ratio, in der Gedankenwelt längst gesagt haben, auch artikuliert haben, ihm das auch selbst gesagt haben, ich vergebe dir. Aber ist es Ihnen nicht auch schon so passiert, dass es da drinnen noch rumort? Dass es da drinnen noch schmerzt? Dass Ihre Gefühle noch bluten, noch verletzt sind? Und wenn man dann nicht auf der Hut ist, dann beginnt man unbewusst diese verletzten Gefühle zu pflegen. Und dann geschieht das, was unser Herr sagt, dann ist solche Vergebung nicht wirksam. Weil ich sie zurücknehme. Ich pflege nämlich meine Verletzungen. Und da ist oftmals ein Stück Selbstmitleid verbunden. Und Selbstmitleid kann die Kehrseite von Bitterkeit sein. Es kann also ausgesprochene Vergebung im wahrsten Sinne des Wortes in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das soll ja nicht sein. Es geht also darum, die negativen Gedanken, ich möchte sie mal nennen, die inneren Saboteure, die Zweifel und Angst ausstreuen, zu erkennen, zu verarbeiten, im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit einem Menschen meines Vertrauens, anhand von solch konkreten Hilfen. Wir machen Schluss, 5:11 Uhr wollen wir uns wieder treffen.